Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 184 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 7. Juni 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über das Zinsniveau und Obliegenheiten.
Mit Ralf Pispers von PBM geht es um künstliche Intelligenz im Vermittleralltag.
Und in den News der Woche würden 61% der Rentner rückblickend gerne mehr vorgesorgt haben. Die Versicherer rechnen mit hohen Schäden durch die Überflutungen in Süddeutschland. Kfz-Versicherer müssen handeln. Und die Beitragssätze drohen zu explodieren. Aber kommen wir doch erstmal zu anderen Dingen, nämlich dem aus der Redaktion.
Schmalltalk.
Ja. Yeah.
So, Scholle, du hast dich mal wieder aufgeregt diese Woche.
Ach, ja. Ja, es war so ein Schlüsselerlebnis. Ich war Dienstag nicht so richtig am Platz, weil ich auf einer Veranstaltung war. Und am Mittwoch bin ich dann wiedergekommen, öffne meine Mailbox und finde wirklich gefühlt 20 E-Mails mit dem Thema Zinssenkung.
Oh, wann senkt denn die EZB? Heute am Donnerstag, wo wir den Podcast aufnehmen, ist EZB-Termin. Also wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Muss man dazu sagen.
Richtig. Stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Genau, also das müssen Sie bitte einmal beachten, dass wir nicht wissen, wie es sich tatsächlich entwickelt hat.
Ja, also wir haben keine Ahnung, wovon wir reden, aber wir machen es trotzdem. Toll, ne? Wir sind doch wieder echt gut drauf.
Was hast du denn gegen Zinssenkungen, Scholle? Was spricht dagegen?
Ich habe was gegen diese Suchterscheinungen in der Investmentbranche und in der Wirtschaftsbranche. Und das ist wirklich wie so ein Junkie, der dem nächsten Schuss entgegenfiebert. Komm, hatte hier die Christine Lagarde. Wir hatten ja den Inflationsschock. Wann war denn das? 21, glaube ich. 21, 22 hatten wir den großen Inflationsschock. Und dann hat natürlich die Frau Lagarde die Zinsen hochgezogen. Den Leitzins hochgezogen, muss man immer sagen. Am langen Ende bei den Bundesanleihen waren die Renditen auch so schon gestiegen, auch ohne Frau Lagarde. Mhm. Dann hatte aber auch die EZB aufgehört, Anleihen zu kaufen. Und das griff alles so ein bisschen Hand in Hand. So, mein erster Gedanke war, oh, endlich wieder Normalität.
Ja.
Denn das, was der Draghi davor gemacht hat, also der Mario Draghi, ne, der Vorgänger von Christine Lagarde als Chef der EZB, das war ja wohl nicht mehr feierlich. Der hatte im Endeffekt sämtliche Grundregeln des menschlichen Wirtschaftens hat er aus der Kraft gesetzt. Das klingt jetzt dramatischer als. Doch, es war dramatisch. Es war richtig dramatisch. Und ich habe mich darüber, über den habe ich mich eigentlich am meisten geärgert. Mhm. Wir haben ja damals in den 90ern im Studium noch gelernt, der Zins ist der Wert des Geldes.
Ja.
Ja, der Preis für Geld, so für einen Kredit. Ne? Ergibt Sinn. Was hat Draghi gemacht? Der hat ihn erstmal auf Null gerammt. Damit hat er quasi Geld kostenlos gemacht. Mhm. Ja, welcher normal denkende Mensch macht Geld kostenlos. Jetzt mal, Schmidt. Bitte.
Ja, whatever it takes, sag ich.
Whatever it takes. Aber der war nicht normal denkend. Und dann hat er das sogar noch pervertiert, indem er Kontoguthaben ja auch noch mit dem Strafzins belegt hat. Also ja, der hat nicht nur Geld wertlos gemacht, sondern der hat es noch bestraft, wenn man Geld hatte oder irgendwie sowas. Also das war komplett. Es gibt ja auch die Lehre vom natürlichen Zins und die sagt einfach, wenn ich mir Geld borge und später zurückgebe, dann muss das irgendwas kosten. Das ist, das kommt auch so.
Entsprechend lohnen, ja.
Ja, und es ist auch so die Grundlage des normalen Denkens. So, und da hat die Frau Lagarde hat das einfach mal wieder so ein bisschen normalisiert. Ne? Hat dann natürlich auch aus überdimensionierten Branchen Luft rausgelassen. Ne? Mhm. Der Bau war überdimensioniert, der Immobiliensektor durch diese Billigkredite.
Ja.
Jetzt muss man mal sagen,
Investoren. Jetzt ist es natürlich überschossen so ein bisschen, ne?
Das war überschossen, genau. Und
nee, jetzt.
Ach, jetzt.
Jetzt ist die Baubranche im Moment ja knaspert. Also das sieht
richtig
ja nicht so gut aus.
Aber die hatten eben auch 10 fette Jahre davor. Darf man auch mal nicht ganz vergessen. Ne? Also es wurde ja gebaut und gekauft wie nichts Gutes. Also ist richtig.
Vielleicht und, pendelt es sich ja jetzt, nachdem es erst in die eine Richtung ausgeschwungen ist und dann in die andere, vielleicht pendelt es sich ja jetzt mal auf ein vernünftiges Maß ein.
Man muss auch sagen, wie bei Pfefferminz ja auch zu lesen war, ist ja die Immobilienbranche, also so Baufinanzierung, Immobilienkredite und so, die sind ziemlich entspannt. Die freuen sich über die relativ normalen Zeiten wieder.
Mhm. Ja,
ja, also die sehen das alles gar nicht so eng und die sind auch gar nicht so geil auf diese Zinssenkungen. Und das ist ein Lechzen nach sinkenden Zinsen, was mir da entgegenschwappt gerade. Furchtbar. Das nervt richtig. Ich reg mich gerade wieder in Rage.
War ich in Rage, ja. Dieses Mal bist du in Rage.
Ja, diesmal bin ich in Rage. 4,25 Leitzins, ja, ist jetzt in so kurzer Zeit durchaus ein bisschen schockig, aber ich will auch echt nicht auf diese Null zurück. Was soll das? Das ist wirklich bescheuert.
Ja,
ich bezweifle,
dass
es was gebracht hat.
Oder?
Ich hoffe es einfach nicht. Ne? Ja. Wir haben ja jetzt die Frau Lagarde und nicht mehr den Draghi. Das ist schon mal ein so ein Ding. Ich hoffe es einfach nicht. Das widerspricht wirklich allen Grundlagen. Und wer das anders sieht als ich, also wie gesagt, ich habe die Weisheit, ne? Ich habe mich immer daran abgearbeitet und ich versuche mal mit ein bisschen Grundverstand an die Sachen zu gehen. Wer das komplett anders sieht, auch gerne Volkswirte, große Strategen, bitte eine E-Mail an
redaktion@pfefferminzia.de.
Richtig, schimpft gerne mit mir, wenn da was ist. Ich lese das sehr gerne vor. Ihr könnt mich auch gerne als doof bezeichnen, das haben auch schon welche gemacht. Das ist schon okay. Und da sind Sachen aus dem Ruder gelaufen und das will ich so nicht mehr haben in der Form.
Mhm.
So.
Ich indes.
Oh, kommen wir doch mal zu dir. Was hast du denn mitgebracht?
Wir haben diese Woche ja Heftendproduktion und wie immer sind Scholl und ich sehr spät dran mit unseren Texten.
Ach, das solltest du doch nicht sagen.
Heute ist Donnerstag und morgen müssen wir bis 15 Uhr alle Daten beim Drucker hochgeladen haben und Scholl und ich haben heute Morgen erst unsere letzten Texte abgegeben. Einfach mal so aus der Realität eine Redaktion. Ist nicht so, als hätten wir zwischendrin nichts getan. Es ist nur mit News und Podcast und Interviews führen und Videos machen und was weiß ich. An Veranstaltungen teilnehmen. Genau,
genau.
Das war jetzt im Mai auch wieder einiges. Da fällt halt gerne mal was hinten runter. Aber so ohne Druck wüssten wir auch nicht richtig, was mit uns anzufangen.
Nee, das wäre auch so total langweilig. Wir brauchen auch manchmal diesen Druck.
Genau, aber weil ich ja nun gestern Abend gerade diesen Text zu Thema Obliegenheiten in der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung abgegeben habe, ist das natürlich alles noch recht frisch in meinem Koppe. Und da fand ich einen Punkt ganz interessant. Also Obliegenheiten, das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, das sind die Pflichten, die Versicherungsnehmer so haben im Versicherungsvertrag. Also bei Hausrat und Wohngebäude eben sowas wie... Nehmen wir mal an, es wird ein Gerüst um ein Haus gebaut. Dann sollte der Versicherte das seinem Versicherer durchaus mitteilen, weil natürlich dadurch eventuell das Risiko für Einbrüche erhöht wird, weil man eben an Fenster und so rankommt, an die man sonst nicht kommt ohne Gerüst. Das ist zum Beispiel eine Obliegenheit, die der Versicherte eben mitteilen sollte.
Oh.
Oder im Winter, wenn man ein Haus nicht ständig benutzt, die Leitungen abstellen, damit die Rohre nicht platzen können und es nicht zum Wasserschaden kommt. Sowas. Genau. Und da war eben ein Punkt, also ich habe mich da mit ein paar Versicherern und einem Rechtsanwalt, Jens Reiche, unterhalten. Und die haben dann eben gesagt, ja, schön und gut, Obliegenheiten, das wissen nur oft eben die Kunden auch nicht so wirklich. Klar steht das im Vertrag drin, aber wir wissen ja, wie ausführlich
also
man
solche
Verträge
liest. Also ich lese
sie
ja immer.
Und zum Teil sind die eben auch ein bisschen verklausuliert formuliert in den Verträgen, sodass es nicht unbedingt immer klar ist, was hat man denn da eigentlich so zu tun, damit man eben den vollen Versicherungsschutz genießt und es nicht zum Ernstfall kommt und dann der Versicherer sagt, nö, aber du hast hier deine Pflichten nicht erfüllt, deswegen bezahle ich jetzt mal nur die Hälfte. Also haben sich alle durch die Bank dafür ausgesprochen, dass hier eben auch der Vermittler die Kunden darauf hinweist, was sie denn so für Pflichten haben. Und das kann nämlich auch tatsächlich ein bisschen nach hinten losgehen. Da hat mich der Rechtsanwalt Reicho von einem Fall erzählt. Da hatte eine Frau in ihrer Hausratversicherung die Grenzen für Wertsachen hochsetzen lassen.
Mhm.
Weil sie nämlich teuren Schmuck hat und wollte, dass der eben, falls der geklaut wird, besser versichert ist als nur so diese übliche Grenze. Also sie hatte das dann von 20% auf 50% der Versicherungssumme hochsetzen lassen. Die Versicherungssumme waren 104.000 Euro.
Ja.
Und hatte das eben ihrem Versicherungsvertreter gesagt, dass er das macht. Hat der Versicherer dann auch gemacht und so. Nur,
jetzt kommt's.
Hat der Versicherer eben gesagt, ja, okay, schön und gut, machen wir, aber Sie müssen den Schmuck bitte in einem Tresor lagern.
Ah.
Das allerdings hat der Versicherungsvertreter der Kundin nicht gesagt. Und sie hat es eben anscheinend im Vertrag auch nicht nachgelesen. So, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Der Schmuck wird geklaut, lag natürlich nicht in einem Tresor und die Versicherung wollte der Frau eben nur die 21.000 Euro versichert, die vorversichert waren für die Wertsachen. Wollte er eben nur ausbezahlen. Die Frau ist dann vor Gericht gezogen, hat gesagt, nee, das geht so nicht. Ich will hier das haben, was ich ja eigentlich auch vereinbart habe.
Ja.
Und dann hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden, dass es, also eigentlich müssen Vermittler nicht grundsätzlich auf sowas hinweisen. Das haben sie nochmal klargestellt dort. Allerdings haben sie diesen Fall anders entschieden, weil eben es eindeutig war, dass es der Frau extrem wichtig ist, dass ihr Schmuck gut abgesichert
die
ist.
Bedeutung, schließlich
hat sie ja nun extra die Grenze hochsetzen lassen.
Ja, na klar.
Also haben die Richter hier gesagt, das war quasi ein Beratungsanlass, wo der Versicherungsvertreter ihr eben doch hätte sagen müssen, ja, okay, das machen wir, aber du musst das dann eben im Tresor lagern. Und bringt ja nichts, die Erhöhung, wenn eben der Schmuck nicht im Tresor lagert. Und so ist es ja dann eben auch gekommen.
Aber du sagst, Versicherungsvertreter ist kein Makler gewesen.
Ist kein Makler gewesen.
Ah, sonst hätte ich jetzt gesagt,
aber
von Vermögensschadenhaftpflicht.
Könnte natürlich auch einem Makler passieren.
Ja.
Von daher haben sich eben alle auch dafür ausgesprochen. Erstens, rein auch aus Kundenservice-Kunden, weisen sie einfach ihre Kunden mal drauf hin und eben auch so ein bisschen aus Eigeninteresse lieber einmal drüber aufklären, was denn da sonst, was dann so für Pflichten erwartet werden.
Wir sind nämlich gerade dabei, tatsächlich Gebäude zu verändern. Da kommt, Achtung, Elementarschutz mit rein.
Mhm.
Und auch die Hausrat, da werden wir jetzt auch eine neue. Also wenn ich mal abends nicht schlafen kann, werde ich dann mal da reingucken, in die Bedingungen.
Ja, es zeigt auch nur einfach mal wieder, auch für Versicherungskunden, immer mal einen Blick in den Vertrag werfen und gucken, was da eigentlich so steht.
Ist ein
bisschen langweilige Lektüre, aber kann sich doch durchaus auszahlen. Und wenn man schaut, wofür man sonst so seine Zeit, wenn man einfach mal irgendwie eine halbe Stunde weniger in sozialen Medien rumhängen und dafür lieber den Vertrag lesen, hat man wahrscheinlich was Besseres für sich getan.
Ja. Das Gute ist, wir haben nicht so viel Schmuck hier.
Ja, siehste.
Einfach keinen Schmuck kaufen. Und dann ist auch gut.
Also. Das war so mein, das fand ich einfach ganz interessant. Das wollte
spannend.
Ich so mal mitteilen. Mehr dazu lesen Sie natürlich im nächsten Printheft von Pfefferminzia. Das am, wann erscheint
wenn's
das?
Wenn es überhaupt
ich gerade mal wieder in meine Liste gucken. Ich kenne die Erscheinungstermine ja immer nicht so genau.
19.06.
So ist es.
Grade, ja, so werde ich jetzt Mitarbeiter des Monats?
Ja, genau. Kriegst
weil
du Sternchen.
Weil ich das genau im Blick habe, wann unser Heft erscheint und was drin steht und überhaupt.
Genau.
Ja.
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 Und das war's dann erstmal vom Schmalltalk, ne, Schalle?
Weiter im Text, genau. Ich habe mich aufgeregt, du nicht und weiter im Text.
Im Gespräch.
Vor einiger Zeit waren unser Geschäftsführer Matthias Hess und ich beim AMC-Forum in Brühl. Dort haben wir Interviews geführt, unter anderem mit Ralf Pispers, Gründer und Chef der Personal Business Machine, PBM. Er ist definitiv ein Technikfreak, der sich in den 90ern sogar einen Internetanschluss selbst zusammengelötet hat, wie er dann mal erzählt hat. Weshalb wir jetzt natürlich über technischen Fortschritt reden und dann auf künstliche Intelligenz kommen, denn die ist ja gerade ziemlich in. Und damit fangen die bei PBM schon eine ganze Menge an, wie wir gleich hören werden. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Format Lass mal reden von und mit Pfefferminzia. Und ich begrüße hier Ralf Pispers. Er ist Gründer und CEO PBM bei AMC. Und wir feiern hier gerade 30 Jahre AMC.
Ja.
Ralf, du hattest vorhin im Vortrag so ein schönes Geräusch. Das war ein Faxgeräusch, ne?
Ja.
Wo hast du das hergehabt?
Das kann man tatsächlich aus einem Buch entnehmen. Also man kriegt die auch im Internet. Aber ich habe mir vor einiger Zeit ein Buch gekauft mit CDs dazu. Und da sind aus den verschiedenen Jahrhunderten die Geräusche der jeweiligen technologischen Entwicklung und der Trends, die es zu der Zeit gab. Ja. Und daraus habe ich das entnommen. Das ist ein ganz interessantes Buch. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es heißt auswendig, aber so ein Wälzer. Und sehr interessant, wie die Geräusche der jeweiligen Industriegesellschaften waren.
Ich glaube, das hat auch ein paar Gefühle ausgelöst im Vortrag vorhin. Aber ich habe noch was anderes, was bei mir auch Gefühle ausgelöst hat. Du hast dir, ich zitiere, mit einer Telefonleitung einen Internetanschluss gelötet.
Ja.
Stimmt, ja?
Das stimmt, ja. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Versicherungsfachmann bei der Colonia Nordstern. Und das Ausbildungszentrum war in Bad Münstereifel. Ich habe im Marketing gearbeitet, dann war das verpflichtend, dass man die Ausbildung macht. Und da gab es halt nur ein Telefon auf dem Zimmer. Und eine TAE-Dose, die hat aber keinen Doppelanschluss, dass ich mein Modem da konnektieren konnte. Und dann hat man sich halt einen zweiten TAE-Anschluss da dran gelötet, damit man dann das Modem anstecken konnte für die 6 Wochen, die man da in Ausbildung war.
Und dann warst du da der King im Heim, richtig?
Ach, das habe ich damals gar nicht so an die große Glocke gehangen. Es hat auch damals noch gar nicht so wirklich interessiert, okay, weil es war noch sehr früh.
Gut, dann um jetzt mal den ganz subtilen Bogen zu spannen. 30 Jahre, da hat sich ja technisch einiges getan. Ihr habt ja im Vortrag vorhin einige Revolutionen aufgezählt. Internet, Social Media, Mobile, hier, ne?
Ja.
Steve Jobs,
ja,
mit seinem iPhone und so einiges mehr. Was würdest du sagen, war die stärkste Umwälzung in der Zeit?
Also ich glaube, jede Phase hat ja bestimmte Dinge komplett umgewälzt. Also das Internet hat natürlich das ganze Kaufverhalten und auch dieses ganze Erwartungsmanagement in Richtung Schnelligkeit und Spontanität revolutioniert. Die Social-Media-Entwicklung, die hat im Endeffekt dazu geführt, dass die Informationshoheit nicht mehr beim Produktanbieter liegt.
Und bei den Medien. Ne?
Und bei den Medien, sondern auf einmal wirklich in der Gemeinschaft und wirklich in der Crowd. Und das war gerade für Versicherer, die ja sehr strukturiert und im Endeffekt immer nur 1:N kommuniziert haben, war das echt eine Revolution und hat vieles da auch verändert. Und in dem Mobilfunk-Thema, glaube ich, das war der letztendliche Durchbruch, um diese Tiefe der Digitalisierung zu kriegen. Weil dadurch sind wir jetzt 4-5 Stunden online, digital unterwegs. Das hättest du mit einem Desktop oder mit einem Notebook nicht geschafft. Dafür war diese mobile Entwicklung einfach maßgebend.
Das stimmt wohl. Dann lass uns in die Gegenwart kommen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei euch gerade? Wo seid ihr?
Also bei uns spielt die eine riesengroße Rolle, weil wir machen mit der Personal Business Machine personalisierten Kundendialog. Das heißt, wir bereiten personalisierte Broschüren auf für den einzelnen Kunden mit Rechenbeispielen, Texten, Tonalität.
Jeder Kunde seine eigene
Schlüsselwörter für den einzelnen Kunden. Und das Gleiche machen wir mit Customer Journeys, ob jetzt mit einem Brief anfangend oder mit E-Mail, dann Landing Pages, Checkmodule, personalisierte Ergebnisseiten etc. Und das ist halt von der Content-Kreation sehr aufwendig. Und um dir mal ein Beispiel zu geben, wir haben, wenn du sehr, sehr viele Personas in der Journey hast, hast du sehr, sehr viel Bildrecherche gemacht in der Vergangenheit, hast die klassischen Bilddatenbanken genutzt etc. So was machst du heute mit Midjourney in wenigen Stunden, dass du die gesamten Bildwelten für diese Personas, dass du die hast. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Audio und Video produziert, viele Sprecher im Studio gehabt, die dann konkatenierte Sounds aufgenommen haben, die wir dann zusammensetzen für ein personalisiertes Video. Und wenn sich da was ändert in der Fachlichkeit von einem Produkt, dann muss der Sprecher wieder ins Studio, dann muss der wieder aufnehmen, du musst wieder schneiden, du musst verarbeiten. Das machen wir mittlerweile mit Murph AI. Kannst du sehr, sehr cool aus der KI die Audiospuren holen und du kannst für die Zielgruppen sagen, ich brauche einen jungen männlichen, einen älteren weiblichen, ich brauche einen provokanten, kreativen jungen Menschen, ich brauche welche mit Tonart oder mit entsprechendem Akzent. Und diese Tiefe hättest du früher nicht gekriegt. Und das ermöglicht uns eine viel schnellere Projektrealisierung und es ermöglicht uns Kosteneinsparung. Die Personalisierung war in der Vergangenheit schon aufwendig, wo viele Kunden auch gesagt haben, habe ich genug Kunden in der Journey? Hat das genug Kapazität, dass man da die Personalisierung nimmt und investiert? Und das hat einen riesen Einfluss für uns. Und an sich hat es aber auf die gesamte Branche natürlich einen riesen Einfluss, weil Ob das jetzt die Erkennung von Consent-Thematik in eingehendem Dialog ist, ob das Fraud Detection ist, um Missbrauch zu erkennen, ob das die Generierung automatischer Antworten auf bestimmte Dinge, die der Kunde jetzt hat, gibt, oder ob das die Revolution der Abschlussstrecken anbetrifft. In allen Bereichen wird das massive Auswirkungen haben. In 5 Jahren werden die Online-Abschlussstrecken anfangen auszusterben, weil ich sie einfach nicht mehr brauche, weil du das in einem Dialog mit einer KI machst.
Da hast du mir schon die nächste Frage vorne weggenommen. Wo wollt ihr denn mal hin? In 5 Jahren fallen solche Antragsstrecken weg. Mhm. Das wird da, tickert an eine KI nur noch alles ab. Mhm. Was kannst du dir noch vorstellen? Träum mal ein bisschen.
Naja, am Ende des Tages, ich habe noch eine Leidenschaft nebenbei. Ich bin sehr intensiv in dem Thema Neuromarketing.
Nein, okay.
Naja, tatsächlich Neuromarketing, schreibt da Bücher zu und gebe auch das ein oder andere Seminar. Und da geht es viel um Empathie, Sympathie, die dann entsprechende Kaufbereitschaft, Markentreue, Markenerlebnis auslöst. Und ich glaube, und das sehen wir jetzt schon in den Anfängen, dass KI, Personalisierung, das, was wir auf der Maschine machen, unglaublich empathisch sein kann, ohne dass du auch nur im Ansatz merkst, dass das maschinell generiert ist.
Ehrlich? Wir reden über Computer, die Gefühle zeigen?
Ja, und die zeigen bessere Gefühle, passendere Gefühle und 24 Stunden gleichbleibende Empathie, während der Mitarbeiter, den du sowieso nicht mehr kriegst heutzutage und der dann mal einen schlechten Tag erwischt, während der Riesenschwankungen hat, hast du einen gleichbleibenden Service-Level mit einem unfassbar freundlichen KI-Assistenten, mit unglaublich freundlichen Transaktionsstrecken, die du dir nicht erträumt hättest vor 5 Jahren.
Das heißt, da seid ihr eigentlich schon fast?
Oder? Ja, also funktionieren tut das tatsächlich schon in vielen Bereichen. Mhm. Was aktuell ist, und das ist immer dieses, deshalb war das auch Teil meines Vortrags heute, normalerweise sitzt die Branche immer so vor dem Mais, der in der Pfanne ist, und die Pfanne ist heiß. Und dann diskutieren alle, wird da jetzt Popcorn draus, poppt das gar nicht, passiert da überhaupt nichts. Und wenn das anfängt zu poppen, dann hältst du es halt nicht mehr auf, dann kriegst du diese Kettenreaktion dann nicht mehr aufgelöst. Und genauso ist das jetzt auch. Jetzt sagen viele, ja, aber an der Stelle in dem Audiofile, da höre ich ja, dass das jetzt doch KI ist. Oder an der Stelle in dem Bild sehe ich, das ist künstlich generiert. So. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo ich immer sage, ja, aber das ist ein Ding von einem Jahr, von 2 Jahren. Und in vielen Bereichen kannst du es jetzt auch schon nachweisen, dass der Kunde es gar nicht wahrnimmt, dass es tatsächlich im Hintergrund, wenn du ganz intensiv guckst, zu sehen ist, dass es künstlich generierter ist. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt schon da sind und dass es jetzt darum geht, es einzusetzen, weil die Entwicklung auch noch mal viel schneller ist als bei Internet, beim Mobile, bei Social.
Denn der Meister ist heiß. Dann kurze Abschlussfrage, Makler und Versicherung, wie können die darauf zugreifen, auf diese Systeme, wie kommen die da ran?
Ja, also generell ist es ja so, dass die Branche, glaube ich, eins machen muss. Generell hat man immer, ist vielleicht auch so ein deutsches Phänomen und auch so ein Versicherungsphänomen, hat man immer erstmal das Gefühl, man muss das alles unterbinden und man denkt wenig realisierungsorientiert, sondern erstmal verbotsorientiert. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man machen muss, weil ich bin sehr oft mit Versicherern zusammen, wo ich sage, guck mal, es gehen gar keine personalisierten Daten oder keine Kundendaten in die KI, sondern die generiert Bilder, die generiert Text, aber die Kundeninformation landet gar nicht in der KI. Also das kann man, glaube ich, sehr sauber trennen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass man jetzt auch anfangen muss, die Dinge auszutesten. Also was wir zum Beispiel machen, ist aktuell, wir haben Customer Journeys, du schickst den Leuten eine E-Mail raus, personalisiert, die kommen auf eine Landingpage, die ist genau auf die Zielgruppe ausgerichtet. In einem Video wird kurz erklärt, personalisiert, um was es geht. Und dann haben wir eine Conversational AI, also gar keine Seite mehr mit unfassbar Content und keine Strecke, sondern eine Conversational AI, wo du zum Beispiel dein Sparpotenzial, deinen Altersvorsorgebedarf einfach in einem Dialog ermitteln kannst und gar nicht mehr mit Eingabefeldern und Ausgabezeug.
Dann schauen wir mal, wie es alles weitergeht. Ja. Ralf, vielen Dank für die Informationen und Ihnen danke ich fürs Zuschauen.
Die News der Woche. Na, mit Zuschauen war das jetzt natürlich nix, aber das Video dazu erscheint demnächst auf pfefferminzier.de. Aber kommen wir zu den Nachrichten. Mehr als die Hälfte der deutschen Rentner müssen sich im Alter deutlich einschränken. 38% können den gewohnten Lebensstandard überhaupt nicht mehr halten. 17% können das nur, wenn sie größere Abstriche in Kauf nehmen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von HDI Deutschland, durchgeführt vom Meinungsforscher YouGov.
Die Gründe. Knapp 2/3 haben ausschließlich auf die gesetzliche Rente vertraut und nicht privat vorgesorgt. 53% haben zudem die Höhe der Steuern und Abgaben unterschätzt, davon 23% sogar deutlich.
Eine Mehrheit von 61% würde im Nachhinein daher mehr privat vorsorgen. Knapp 1/3 sogar deutlich mehr. Dem früheren Ich würden sie vor allem den frühzeitigen Abschluss einer Lebens- oder Rentenversicherung, vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers und eine professionelle Beratung empfehlen.
Für Fabian von Löbbecke, Vorstand der HDI Lebensversicherung, verantwortlich für den Bereich Neugeschäft Leben und betriebliche Altersversorgung, zeigen die Ergebnisse wörtlich: Der Stellenwert privater Vorsorge während des Erwerbslebens wird stark unterschätzt. Eine deutliche Mehrheit der Befragten hat sich auf die Annahme verlassen, dass die gesetzliche Rente ausreicht, und viele haben zu spät damit angefangen. Sie werden nun von der Realität eingeholt und können sich weit weniger leisten, als sie erwartet haben.
Wo schränken sich die Rentner am ehesten ein? Bei ihrer Mobilität. 69% der Befragten geben an, ganz oder größtenteils auf ein neues Auto verzichten zu müssen. Fernreisen haben 65% gestrichen. Von Reisen innerhalb Europas müssen 60% der Befragten absehen. Auch Luxusgüter sind für 63% der Befragten nun unerreichbar. Und 57% besuchen seit der Rente gar nicht mehr oder nur noch äußerst selten Restaurants und Cafés.
Die Versicherer erwarten durch das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg ein Großschadenereignis. Das teilt der Versichererverband GdV mit. Die Bilder aus Bayern und Baden-Württemberg lassen Schlimmes erahnen. Unsere Unternehmen erreichen schon jetzt viele Schadenmeldungen, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GdV. Für eine Schadensschätzung sei es aber noch zu früh. Eine Prognose können wir erst geben, wenn die Pegel überall gesunken sind, sagt er.
Wie schwer die Katastrophe den Sektor wirtschaftlich treffen wird, hängt auch davon ab, wie viele der betroffenen Häuser über einen Elementarschutz verfügen, der Schäden durch Hochwasser, Starkregen oder Lawinen mit abdeckt. In Bayern sind laut GdV 47% der Gebäude gegen Naturgefahren versichert. In Baden-Württemberg liegt der Anteil bei 94%, weil hier bis 1994 eine Versicherungspflicht galt. Der Staat versicherte die Bewohner damals und legte auch die Prämie per Rechtsverordnung fest.
Ist das eine Blaupause für die nun wieder heiß diskutierte bundesweite Pflichtversicherung gegen Elementarschäden? Nein, meint Asmussen. Das war keine privatwirtschaftliche Lösung und die Prämien spiegelten auch nicht das tatsächliche Risiko wider.
Eine Pflichtversicherung alleine würde das Problem nicht lösen, wiederholt Asmussen ein oft vorgebrachtes Argument der Versicherer. Es müsse mehr getan werden, um Schäden überhaupt erst zu vermeiden, wie auch die gebrochenen Dämme in Bayern zeigten. Wir brauchen Bauverbote in Überflutungsgebieten, eine Pflicht zu wasserresilienten Baustoffen und bessere Hochwasserschutzanlagen, sagt Asmussen. Nur so können wir die Spirale aus steigenden Schäden und steigenden Prämien durchbrechen, meint er.
Kfz-Versicherer stehen unter Druck. Das ist nicht neu. Auch in diesem Jahr werden sie wieder rote Zahlen schreiben. Genau genommen verzeichnen die Kfz-Versicherer laut Versichererverband GdV im vergangenen Jahr 2,9 Milliarden Euro Miese. Gestiegene Preise für Ersatzteile, höhere Lohnkosten in Werkstätten und lange Reparaturzeiträume führten zu deutlich gestiegenen Schadenkosten.
Die Unternehmensberatung WTW hat deshalb eine Liste erstellt, was nun zu tun ist. Erstens sollten Versicherer den guten Markt in anderen Sparten nutzen. Das Preisniveau in der Gewerbe- und Industrieversicherung sei nach wie vor hoch. Entsprechend aufgestellte Versicherer sollten diesen Spielraum taktisch nutzen, so die Empfehlung. Das könne die Verluste aus der Kfz-Sparte zwar nicht ausgleichen, aber im Sinne eines spartenübergreifenden Portfoliomanagements sollten alle Ertragsquellen bestmöglich genutzt werden.
Zweitens sollten sich die Gesellschaften auf 2025 vorbereiten. Das betrifft sowohl die Beitragsanpassung als auch den Neugeschäftstarif 2025. Die Branche könne es sich nicht leisten, zum wiederholten Mal unprofitables Geschäft in die Bücher zu holen oder unprofitables Bestandsgeschäft zu halten. Das Prämienniveau müsse daher angehoben werden.
Allerdings klingt das leichter, als es ist. Nochmals deutlich steigende Preise in der Kfz-Versicherung werden den Unmut der Verbraucher auf den Plan rufen. Und sie bergen das Risiko, dass Kunden abwandern. Daher müsse der Vertrieb an Bord geholt werden. Neben guter Kommunikationsstrategie sind nach Ansicht der Unternehmensberatung Agilität und Qualität gefragt, um die Kontrolle zu behalten und jederzeit auf den Wettbewerb und das Kundenverhalten reagieren zu können.
Ob Rente, Kranken oder Pflege. Beitragssätze drohen überall zu steigen und belasten die Einkommen. Kennen wir schon. 2035 könnten die Sozialabgaben bei 51% liegen, warnt der Verband der privaten Krankenversicherung, PKV. Die aktuelle Sozialabgabenquote aus gesetzlicher Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung beziffert der Verband auf 40,9%. Damit liege sie bereits über dem Wert von 40%, den die damalige Bundesregierung 2021 als Sozialgarantie definiert hatte. Der Verband befürchtet gleichwohl, selbst bei konservativer Berechnung, in etwas mehr als 10 Jahren einen Anstieg auf 51%, inklusive Arbeitgeberanteil.
Und nun die Einzelteile. Gesetzliche Rente. Durch das jüngst vom Kabinett beschlossene Rentenpaket 2 erwartet die Bundesregierung, dass der Beitrag von heute 18,6 auf 22,3% im Jahr 2035 steigt.
Gesetzliche Krankenversicherung. Hier beruft sich der PKV-Verband auf die Ökonomin Thies Büttner, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, und Martin Werding, Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen aus dem Jahr 2022. Laut ihrer Prognose müssen bei unveränderten Leistungsansprüchen die Beitragssätze von 14,6% allein bis 2030 auf 18,2% steigen.
Und soziale Pflegeversicherung. Laut Prognose des Wissenschaftlichen Instituts der PKV wird der Beitragssatz von aktuell 3,4 bis 2035 auf 6,2% steigen, wenn sich Ausgaben und Einnahmen in der Pflegeversicherung wie in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickeln. Bei dieser Zahl handelt es sich um den durchschnittlichen Beitragssatz ohne Kinderlosenzuschlag. Heißt, für Menschen ohne Kinder werde es sogar noch teurer.
Und das war es mit unserem Blick in die Zukunft und mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.